Liebe Zuhörer, es ist uns als Missionswerk Mitternachtsruf eine große Freude, Sie zu unserer heutigen Sendung begrüßen zu dürfen. Sie werden gleich eine Botschaft von Hermann Schmelzle hören, doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Solo von Howard Roos. Möge unser treuer Gott und Vater Sie dadurch ermutigen und neu stärken, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Wir haben die Freude, dass unser Bruder Hermann Schmelzle unter uns ist. Und das Thema, worüber er sprechen wird, heißt die Kraftquellen Gottes gegen Mutlosigkeit und Verzagtheit. Und wir wollen uns nun erheben und ich lese dazu das Wort Gottes aus Hebräer 12, ab Vers 3. Gedenket an den, der ein solches Widersprechen von den Sünden wider sich erduldet hat, dass ihr nicht in eurem Mut matt werdet und ablasset, denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden in dem Kämpfen wider die Sünde und habt bereits vergessen des Trostes, der zu euch redet, als zu den Kindern, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er stäubt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Und dann ab Vers 11, alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, dünkt uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Darum richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie und tut gewisse Tritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Bis soweit das Wort des Herrn.
Zuflucht im Felsen Christus, sichere Zuflucht in stürmischer Zeit. Jesus darf ich mich ganz überlassen, in den Gefahren ist er mein Freund. Ein sicherer Felsen, er kann nicht weichen, wie drohend sich auch die Wolke türmt. Er wird doch bleiben bis an das Ende, ich ruhe sicher, er mich beschirmt. Auf diesem Felsen hab ich gegründet die ewige Hoffnung und Seligkeit. Über die Tiefen ist er die Brücke von dieser Zeit in die Ewigkeit. Ein sicherer Felsen, er kann nicht weichen, wie drohend sich auch die Woge türmt. Er wird doch bleiben bis an das Ende, ich ruhe sicher, er mich beschirmt. Stürme auf Erden rasen, die Völker zittern vor Krieg und Not. Ich ruhe sicher, hab nichts zu fürchten. Ich zieh zur Heimat, zu meinem Gott. Ein sicherer Felsen, er kann nicht weichen, wie drohen sich auch die Wogen türmt. Er wird doch bleiben, bis dann das Ende. Ich ruhe sicher, er mich beschirmt. Christus, der Felsen, er kann nicht weichen, wie drohen sich auch die Wogen türmt. Er wird doch bleiben, bis an das Ende, ich ruhe sicher, er mich beschirmt.
Wir haben nun Gottes Wort vor uns. Ich wünsche heute Morgen, dass wir ganz nah bei Jesus sind. Ich weiß nicht, wie Sie sich Ihr Glaubensleben vorstellen, ob Sie sich Gedanken machen. Ich möchte gerne etwas Ihnen erzählen, was mir sehr viel Mut und Freude und Erquickung gegeben hat. Und vielleicht denken Sie heute Morgen, ach, das brauche ich auch. Am Silvester sitzen Eltern am Tisch neben mir. Sie sagen, Bruder Hermann, weißt du, dass am 21. Dezember unsere Schwiegertochter in die Ewigkeit gegangen ist? Natürlich sehr erschrocken. 31 Jahre, 3 Kinder, 2, 4, 6-jährig, sitzt am Weihnachtenabend als 31-jähriger Vater mit seinen 3 Kindern unter Weihnachtsbaum alleine. 31. Dezember, die Mutter in der Ewigkeit. Und da kam das Zeugnis, Tränen rannen, die Freude an Jesus war groß. Ihr Lieben, so stelle ich mir etwa mein Glaubensleben vor. Nicht, dass ich dasselbe erleben muss und möchte, aber dass diese Freude, dieses Glück, diese Herrlichkeit, die wir in unserem großen Herrn haben, etwas ausstrahlen darf. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht im Alltag. Da liegt vor mir ein Zeugnis. Eine Schwester besucht eine Familie. Sie essen zusammen. Sie reden über den Tisch alltägliche Dinge. Jetzt unterbricht sie. Und was sagt sie? Eine freudige, freudige, strahlende Freude aus der Nähe Jesu. Meine neueste Nachricht ist, dass ich Krebs habe. Heilung oder Tod, ich habe keine Angst. Ich habe Gottes Nähe. Ich sterbe nicht an meiner Krankheit, ich sterbe, wenn Gott mich ruft. Dann nahm sie Abschied. Wir haben noch etwas getrunken. Gemeinsam am Tisch leuchtete die Freude Jesu. Seine Nähe, seine Geborgenheit. So stelle ich mir ein Glaubensleben vor. Ich weiß nicht, wie Sie sich's vorstellen. Da müssen wir zum Arzt. Da wissen wir noch nicht recht, was für eine Nachricht man bekommt. Und schon will er sorgen, schon wollen wir bedrückt sein, schon will die Freude weichen. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche mir heute Morgen diese strahlende, glückliche Freude in unserem Herrn. Etwas so Kostbares. Wir haben hier Gottes Wort vor uns. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lass uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Ein wunderbarer Lauf. Und ich weiß, auch in meinem Leben, dass so manches immer wieder beschweren und umstricken will. Und liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, wollen es uns heute Morgen sagen lassen, wie Gott treu ist und uns ans Ziel bringen will. Wenn wir diesen Text genau verstehen wollen, müssen wir den ganzen Hebräerbrief lesen. Ich bin gerade dabei. Und wenn wir diesen Text lesen wollen, müssen wir Verständnis haben, ein klein wenig über den Sport. Und haben Sie keine Angst, ich tue keine Sportreklame machen. Aber Sie entschuldigen mich im Voraus. Der Apostel Paulus hat einige Bilder gebracht vom Sport. Das erste Bild hat er in Bezug auf die Belohnung, wo er sagt, alle laufen, einer empfängt das Kleinod, den Siegespreis. In Philipper 3 redet er von diesem, ich habe es noch nicht ergriffen, ich jage ihm nach. 1. Korinther 9 hat er ein zweites Bild. Ich möchte ja nicht laufen und predigen und selbstverwerflich werden. Ja nicht irgendetwas einbüßen, ein Verlust, dass ich den Kranz nicht bekomme. Die Medaille, die Goldmedaille, wird man heute sagen. Es ist erstaunt, was der Mensch für das irdische Medaille alles einsetzt. Und das dritte Bild, das finden wir hier jetzt im ganzen Hebräerbrief, nämlich der Anfang, der Start. Und jetzt ist die Frage, haben wir den Start schon getan? Durch eine klare Bekehrung und Wiedergeburt hat der Herr Jesus uns einmal so richtig unsere Sünden, unsere Verlorenheit, unsere Gottlosigkeit, unsere frommen Schein offenbart. Und sind wir dann wirklich in Buße und Bekehrung zu Christus geeilt und haben die Wiedergeburt erlebt, die Gotteskindschaft, und sind heute Morgen unterwegs im Lauf. Und nun sagt hier der Hebräerbrief, in diesem Lauf gibt es nun eine ganz, ganz große Frage. Im Hebräerbrief nicht um die Kronen, sondern dass wir das Ziel erreichen. Und dass wir nicht unterwegs stecken und stehen bleiben oder aufgeben. Denken Sie, so ein 500-Meter-Läufer, 100, 200, 300, 400, 450 Meter. Er ist fast am Ziel und bei 450 gibt er auf und sagt, ich habe genug. Und erreicht das Ziel nicht. Genau das ist das Bild. Und nun sind wir, soweit wir wiedergeboren sind, unterwegs. Und Gott hat ein Ziel. Und ich hoffe, dass Sie dasselbe Ziel im Auge haben, nämlich dieses Ziel zu erreichen. Gott will es. Gott hat im Alten Testament bei dem Volk Israel so gut gesorgt. Seine starke Hand hat sie bekleidet, vorwärts, hinterwärts. Er hat sie umsorgt von allen Seiten. Er hat verheißen, ich will euch tragen bis ins Alter. Und er hatte nur ein Ziel unterwegs durch die Wüste, in allen Beschwernissen, allen Freuden, allen Kämpfen und Anfechtungen, sich als der große, lebendige Gott zu offenbaren. Und liebe Brüder und Schwestern, ich habe mich in diesen Tagen gefragt, und dann darf ich auch sicher Sie fragen, kennen wir alle diesen lebendigen Gott? Können wir die einzige Größe auf dieser Weltgeschichte? Das ist unser Gott. Von dem hat schon ein Mose so groß gedacht, so groß gesungen, so groß geredet, so groß geglaubt. Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und untertätig ist? Und er hat im Glauben dieses Volk schon in Israel gesehen. Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit ein Volk, das du erlöst hast und hast sie geführt. Brüder und Schwestern, wir sind Geführte durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung. Und als die zwei Kundschafter Jericho anschauen wollten und die Feinde es merkten, da kamen sie plötzlich in die Nähe zu einer Frau, Rahab, diese Hure. Und denken Sie, die hat gar nicht vergessen, als Heidin, was Gott getan hat. Oh, was können wir oft lernen von Menschen, von Weltmenschen? Was können wir oft lernen von Kindern Gottes, die gar nicht träge sind, die gar nicht, ihr lieben Kopfhänger sind, wenn es darum geht, von unserem großen Gott zu reden. Oft sind wir jahrelang unter Gottes Wort. Oft haben wir viel gehört von Kindesbeinen und kennen die Bibel sehr gut und die kleinste Anfechtung und wir sinken das Haupt und unser Herz ist traurig. Und da ist eine Heidin, die kann sagen, wir haben vor vielen Jahren gehört, wie dieser Gott euch errettet hat aus Ägypten und so weiter. Und unser ganzes Herz ist verzagt und feige, voller Schrecken. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. So groß denkt diese Heidin von unserem Gott. So wird es bald wieder geschehen für das Volk, das wir lieben, Israel. Und da können alle Welt, ihr Lieben, Verhandlungen machen, auch jetzt wieder in diesen Tagen. Und alles wird schief laufen. Und eines Tages werden diese selbe Feinde nicht mehr atmen können. Denn der Herr, euer Gott ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Und dieser Gott hat sich offenbart in Jesus Christus. Und er sagt uns heute Morgen ein herrliches Wort. Ich habe diese Geschichte vom verlorenen Sohn in meinem Leben viel weitergegeben in der Evangelisation. Und es ist sicher niemand, der diese Geschichte nicht kennt. Und da steht im letzten Vers ein Wort, das ich leider nie gebraucht habe, aber ich will es heute Morgen nachholen und wünsche Ihnen, dass dieses Wort sich begleitet Ihr ganzes Leben, bis wir am Ziele sind. Wissen Sie, wie das heißt? Wenn es Bibelstunde wäre, würde ich Sie fragen, was Lukas 15, 32 steht. Aber ich habe es ja nicht einmal recht gewusst. Aber ich lese es Ihnen. Du solltest aber fröhlich und guten Mut sein. Kennen Sie diesen Mut? Da, ihr Lieben, ist der verlorene Sohn mit seinen Lumpen und Fetzen und Schmutz und Dreck, um nach Hause zu gehen. Der Vater nimmt ihm an. Das beste Kleid bekommt er Errettung, Erlösung. Oh, könnte ich, ihr Lieben, mit Ihnen die Wucht und die Kraft des Evangeliums von Golgatha heute Morgen erleben, wo wir, ihr Lieben, Christus als den einzigen Retter unter uns haben. Und was passiert? Sie fangen an, fröhlich zu sein. Und der daheimgebliebene Sohn kommt und schaut und fragt, was da für ein Fest ist. Und da sagt der Vater, du solltest aber fröhlich und guten Muts sein. Genau das ist unser Thema. Du solltest guten Muts sein und fröhlich. Einer der begnadigsten Männer Gottes in Bezug auf die Weltmission im letzten Jahrhundert hat immer wieder in seiner Lebensgeschichte gesagt, zwei Dinge können die Gemeinde Jesu tief erneuern. Das ist, wenn Sie die Sprüche lesen im Alten Testament und 1. Johannesbrief. Ich weiß nicht, wie oft Sie die Sprüche lesen. Fangen Sie einmal an, diese Sprüche zu lesen. Ich tue Sie heute Morgen anstecken mit diesen wunderbaren Botschaft in den Sprüchen. Da steht in Sprüche 15, 13, ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. Du aber solltest fröhlich und guten Mut sein. Vers 15, ein Betrübter hat nie einen guten Tag. Heute Morgen haben Brüder gebetet für solche, die mit den Nerven und mit der Schwermut zu kämpfen haben. Wenn solche hier sind, die klammere ich aus. Denn das, ihr Lieben, ist eine besondere Situation. Aber wenn wir normal von Gott beschenkt sind, warum Gott solche Wege führt, habe ich keine Antwort. Der Herr wird es einmal in dem Himmel zeigen. Aber wenn wir vom Herrn berührt, beschenkt sind, dann sagt er uns heute Morgen, ein Betrübter hat nie einen guten Tag. Aber ein guter Mut ist ein tägliches Fest. Oh, wie oft festen wir denn die Gnade? Täglich. Täglich preisen wir die Gnade. Täglich preisen wir das Lamm. Täglich sind wir ihr Lieben bewegt über diese große Hilfe für mühselige und beladene. Gnade für Verlorene. Leben über Tod und Hölle. Der Größte aller Größen, Jesus, in unserer Mitte, sagt uns, aber ein guter Mut ist ein tägliches Fest. Und nun, trotzdem wir so von Gott beschenkt sind, sehen wir in der Bibel auch die Anfechtung. Ich möchte es immer mit V sagen, damit sie gut folgen können, wenigstens ein wenig, und nicht alles vergessen. Verzagtheit. Wenn ich mein Herz gut verstehe oder ein wenig, dann ist nach der Wiedergeburt eines immer wieder da. Unser Herz ist ein verzagtes Ding. Ein verzagtes Ding. Und da kommen, ihr Lieben, Führungen Gottes, Dunkelheiten, und wir wollen sofort, ihr Lieben, trübsinnig sein. Da kommen Nöte, persönliche, Familien, in Gemeinde, im Beruf, im Dienst. Niemand ist ausgeschlossen. Auch wenn wir das Wort Gottes weitergeben, lasst uns wirklich real sein. Und ich muss nicht lange Zeit verlieren, um über Elia zu reden. Ein bevorzugter Mann Gottes, wo Feuer vom Himmel fällt, wo wir von Erweckung wissen und schon viel hier von unserem Bruder, der beim Herrn ist, gehört haben. Er betet, der Regen kommt und ein Moment und er liegt in der Verzagtheit und sagt, es ist genug. In der Arbeit, in der Gemeinde, in der Evangelisation. Wenn wir beten für Menschen, die sich zum Herrn bekehren, wie oft erlebe ich, wenn wir eine Evangelisation haben oder zwei, wenn wir drei, viermal einen Menschen eingeladen haben, dass wir denken, es hat doch gar keinen Wert. Die Leute wollen ja nicht mehr. Vielleicht müssen wir eine Evangelisation haben in der Zionshalle, eine zweite, eine dritte. eine vierte, eine fünfte, eine sechste, vielleicht 10. Und erst nach 10 gibt Gott einen mächtigen Durchbruch und wir staunen, wie heute Gott in wunderbarer Weise Menschen rettet. Aber unsere Verzagtheit ist uns im Weg. Als dieser Tempelbau man bauen sollen zur Zeit Nehemia, oh, da war so ein feuriger Mann, dieser Nehemia. Und ihm ging es um das eine große Bauen und Arbeiten. Und da kamen die Feinde und sofort wollte man aufhören. Und fast in jedem Kapitel finden Sie das Wort, wie dieser Nehemia Mut gemacht hat und gesagt, ans Werk, wir wollen bauen. Und Haggai, der Mann, erlebt dasselbe. Und plötzlich erweckte der Geist dieses ganze Volk und diese Propheten. Oh, ich weiß nicht, ob wir eine erweckte Gemeinde sind. Die Seelen retten, warm und brennend lebt. Und da sagt dieser Haggai, seid getrost. Es ist erstaunt, wie die Schlachten, die sie auch hier oft zitiert bekamen und bekommen, lesen sie abwechslungsweise auch die Schlachten, einen wunderbaren Ton hat und sagt, seid mutig. Ans Werk, ans Werk, ans Werk. Vor einigen Monaten kommt ein Gehörloser in unser Haus. Meine Frau tut gerne diese Gehörlosen unterrichten. Wir beteten für ihn. Die gehörlose Lehrerin, die einzige in der Schweiz, ist ein ganz brennendes, feuriges Kind Gottes. Sie sagte, ist der Junge noch nicht bekehrt? Oh, da wollen wir bitten um ein warmes, feuriges Herz, dass dieser junge Mann zum Herrn kommt. Wir hatten Weihnachtsfest. Plötzlich steht der junge Mann auf und sagt, ich will Jesus. Ich will mich zu Gott bekehren in seiner Art. Der ging öffentlich nach vorne. Frau Schmelzte und der Hermann Schmelzte, was haben die gemacht? Was hätten sie gemacht? Die haben es nicht einmal geglaubt. So arm sind wir heute oft dran. Ist sie wohl echt, die Bekehrung? Ist es wohl Strohfeuer? Ich möchte, der wäre heute Morgen da, würde Ihnen ein Zeugnis geben. Seit Weihnachten bekehrt und wiedergeboren, er brennt. Der kommt jeden Moment zu meiner Frau und sagt, ich muss die Bibel kennen, ich muss die Bibel kennen. Helfen Sie mir, erklären Sie mir. Den bringen Sie vor 2-3 Stunden nicht weg. Ihr Lieben, ist das nicht oft eine tiefe Anklage für Menschen, die wir lange auf dem Weg sind, dass wir das Feuer Gottes so wenig kennen. Liebe Brüder und Schwestern, Glaubenshingabe ist nicht Hobby. Glaubenshingabe ist nicht Beruf. Glaubenshingabe ist unser Leben. Oh Gott, gib uns dieses echte Feuer. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten echtes Feuer gemischt mit falschem Feuer miterlebt. Ich bin mir's bewusst, aber ich glaube an ein echtes Brennen für unseren Gott. Und jetzt die Frage der Mutlosigkeit, wo wir plötzlich müde werden. Ihr Lieben, es braucht Mut, in die Gebetsstunde zu kommen, oder braucht's keinen? Zu Hause bleiben braucht keinen Mut. Sich einfach gehen lassen und sagen, ach, ich bin müde, ach, es hat keinen Wert. Ach, ich habe bereits schon aufgegeben. Ich weiß nicht, ob heute Morgen Kinder Gottes da sind, die drei in die Gebetsstunde gekommen sind und plötzlich mutlos geworden sind. Es braucht Mut, ihr Lieben, in die Bibelstunde zu kommen. Es braucht zu allem eines Mut. Ich wohne in Uttingen, weiß nicht, ob Sie wissen, wo die Aare da durchgeht, bei Kissen. Wenn ich heute Morgen mit dem Auto gefahren wäre, dann hätte ich um 6 Uhr, wenn ich meistens weggehe morgen, am Sonntagmorgen oder um 7 Uhr, eine ganze Reihe Männer gesehen. Ob das geregnet hat oder geschneit hat, ob das gestürmt hat wie in diesen Tagen, die wären da gewesen um 6 Uhr. Wisst ihr, da wer? Die Angler, die Fischer, die Fischer. Und wenn ich dann mit dem Auto aussteige um 6 Uhr und sage, ihr seid schon da und in diesem unheimlichen Wetter, dann sagen sie, ja, wissen Sie, das braucht nur eines, Mut. Mut braucht's. Und wir werden oft so schnell müde, aufgeben, nachlässig. Brüder und Schwestern, jetzt wird's sehr, sehr persönlich und ernst. Oft sind wir nachlässig geworden. Nicht nur nachgelassen. Wir haben unser Glaubensleben nicht mehr in die Tiefe Gottes geführt. Gott will Tiefgang. Matt, kraftlos, träge. Ich weiß nicht, was Sie für eine Sitte haben in Ihrer Gemeinde in Bezug auf die Bibelübersetzung. Da gibt es Leute, die sagen, ach, die alte Lutherbibel, die ist ja schon längst überholt, diese Sprache. Und die anderen brauchen nur noch Hoffnung für alle. Und die Dritte haben wieder eine andere Idee. Ihr Lieben, das ist völlig daneben. Alle gute Bibelübersetzung, Schlachter und Elberfelder, jetzt die neue Scofield, sind so gut. Aber manchmal ist der Gedanke ein wenig anders. Ich habe hier die neuere Lutherbibel vor mir. Ich bin nicht ganz glücklich, wie es dort übersetzt ist. Ich sage Ihnen, wie es die alte Lutherbibel übersetzt, und da bekommen Sie zu verschiedenen Übersetzungen Mut und Freude. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns träge macht. Da bin ich stehen geblieben. Und heute Morgen müssen Sie überhaupt nicht viel behalten, nur ein Wort, was heißt träge. Und Sie finden das wiederholt im Hebräerbrief. Da nehme ich meine, kann ja nicht Griechisch und Hebräisch, mein Hilfsmittel, wie das Wort genau im Urtext heißt. Beschweren, träge machen. Und da steht es auf Griechisch übersetzt ganz genau. Laufen wie eine Schnecke. Versteht das jemand? Oh, ich denke alle. Ich denke sogar ein Kind. Laufen wie eine Schnecke. Was kann man? Man kann laufen mit Feuer im Herzen durch den Heiligen Geist. Man kann mit Dynamik Gottes laufen. Man kann brennen. Man kann göttliches, echtes Feuer haben. Und man kann so träge werden im Glauben, dass man läuft wie eine Schnecke. Und jetzt verstehen Sie, warum mir diese Gedanken so auf dem Herzen liegen. Und ich werde ihn für das ganze Jahr, so Gott will, immer wieder verfolgen. Und achten Sie einmal, wenn Sie den Hebräerbrief für sich lesen. Ich darf nicht mehr viele Stellen lesen, dass wir ein wenig mit der Zeit durchkommen. Aber eine muss ich Ihnen lesen, Hebräer 6, Vers 10 an. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse euer Werk und die Liebe, die ihr zu seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise. Da war Feuer da. Und plötzlich hat der Hebräerschreiber Bedenken, ob das Eifer in der ganzen Gemeinde ist, die Hoffnung festzuhalten, auch das gehört zum Lauf, damit ihr nicht träge werdet und laufet wie eine Schnecke. Als Ergänzung, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Mutlos. Und jetzt wollen wir einfach miteinander zum Herrn Jesus und seelsorgerlich von ihm betreuen lassen und fragen, wie ist das in meinem persönlichen Leben? Ob wir da vorne sitzen, da hinten, ob wir kurz bekehrt sind, schon einige Zeit oder schon viele Jahre. Und hören, was der Hebräerbrief uns fragt. Er fragt uns nämlich etwas. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle. Das ist der Gedanke von dem Hebräerbrief. Das Straucheln, das Abirren, das Abfallen, das immer wieder das Ziel nicht erreichen. Wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werden. Was heißt müde? Was heißt mutlos? Was heißt verzagt? Schlicht und einfach, ich bin krank im Glauben. Was heißt Feuer Gottes? Laufen, ausharren, gesund sein im Glauben. Deshalb hat die Bibel uns so kostbare Verheißungen. Und ich möchte gerne, dass jetzt der allerletzte vom Gottes Mut und Stärke ergriffen wird und dass wir Trägheit und Müdigkeit und Mattheit heute Morgen in der Gegenwart dieses Herrn Jesus wegtun können. Es ist ja wunderbar, dass gerade der Jesaja uns ein herrliches Mittel gibt. Und wenn sie irgendwo müde und matt, bei der Welt heißt es einfach lebensmüde. Und dann wirft man das Leben weg. Von dem reden wir nicht. Wenn sie aber irgendwie einmal innerlich müde werden, dann lesen sie diese Jesaja Kapitel 35 bis 40 und 41. Und sie werden staunen, was Gott für eine Kraftquelle hat, um sie zum Eifer für Gott zu machen. Und plötzlich werden sie staunen, wie Gott ihr Leben normal laufen lässt und sie das Ziel erreichen. Wie Gott sie gebraucht, unterwegs den einen oder anderen mitzunehmen, der noch verloren ist, der noch gar nicht im Lauf, im Kampfbahn ist. Hoffentlich habt ihr hier auch in dieser Gemeinde das Bedürfnis, dass Menschen bekehrt und wiedergeboren werden. Und dass solche, die nicht mehr laufen, wieder zurückkommen. Und dass wir einander helfen, die ihre Versammlung verlassen, sagt der Hebräerbrief. Denen geht nach, ermuntert sie. Macht es so wie Josua und Kaleb, nicht so wie die 10 Kundschafter, die einfach das Herz verzagt machte. Gott hat für sie, für mich, einen ganz, ganz schönen Auftrag. Immer wieder deinem Nächsten zu sagen, du solltest aber fröhlich und guten Mut sein. Stärke die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sage den verzagten Herzen, seid getrost, seid mutig. Und jetzt habe ich etwas so Schönes zu sagen, dass mein Herz und hoffentlich auch ihr Herz sich sehr, sehr außerordentlich freut. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Lesen Sie es einmal nach. Wie Schlachter sagt, so etwas Einmaliges, ihr Angesicht wird strahlen in der Fülle der Freude. Sie haben das Vorrecht, das sei ich überzeugt, viel zu hören von diesem wunderbaren prophetischen Wort. Viel zu hören, Jesus kommt wieder. Und wir erwarten ihn nicht nur im Kopf, sondern im Herzen. Und was glauben Sie, was passieren würde, wenn jetzt der Herr Jesus käme in dieser Stunde? Was würde passieren? Alle Wiedergeborenen Christus gehörig, in der Hingabe lebend, nicht halbherzig. Denn die größte Gabe, die du Gott geben kannst, ist die Hingabe deines Lebens. Nicht das Halbe, das Ganze. Und plötzlich würde der Herr Jesus kommen in dieser Stunde. Und er würde uns verwandeln und wir würden ihm entgegengerückt. Wisst ihr, was passieren würde? Kein einziges trauriges Angesicht mehr in der Zionshalle. Das wäre schön. Jede Traurigkeit wäre weg. Jeder Druck, alle Not, alles Leid hätte ein Ende. Und wir würden alle zusammen, soweit wir Wiedergeborene, Christusgehörige sind, Jünger Jesu, mit einem strahlenden Angesicht Jesus entgegengehen. Darüber freue ich. Vertrauen, verzagt, Vertrauen ist unser zweites Wort. Jesaja 40 kann ich nicht mehr lesen. Auch da wissen wir ja, Männer, Frauen werden müde, Jünglinge werden matt, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Vertrauen. Wie entsteht Vertrauen nach dem Hebräer 12? Ein wunderbares Zeugnis. Zuerst, dass wir diesem lebendigen Gott in seiner Größe begegnen. Wir haben es am Anfang versucht zu zeigen. Und das Zweite ist sein Wort, seine Verheißungen. Jesaja 41, 10. Wissen Sie, was dort steht? Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Weiche nicht. Denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Weiche nicht, der Herr hilft, der Herr stärkt, der Herr hält. Das Zweite, das finden wir ebenfalls hier in diesem Hebräerbrief, Kapitel 12. Dort steht geschrieben, so lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns beständig umstrickt, und lass uns laufen. Auch hier haben wir wieder nicht das Ablegen der Sünde von Epheser 4 und der Kolosser 3, soweit ich die Bibel verstehe, sondern das Ablegen von diesem Trägewerden, von Sorgen, von Nöten. Und ich habe Ihnen ein Liederverschen mitgebracht, wo uns noch einmal sagt, wie kostbar Jesus ist. Und wie wir am schnellsten ablegen, ich kann es euch nicht so gut sagen. Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Oh, dieser Herr ist hier. Und der Heilige Geist will uns Jesus schenken. Er will uns Golgatha in solch einer Macht, in solch einer Fülle, in solch einer Herrlichkeit geben heute Morgen, weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Und wenn du dich kränkest in Sorgen und Schmerz, leg alles dem liebenden Heiland ans Herz. Besser kann ich es euch nicht sagen. Leg alles dem liebenden Heiland ans Herz. Es könnte aber sein, es könnte, ich hoffe nicht, dass es so ist, dass es nicht nur Sorgen und Nöte ist, sondern dass wir irgendwie im Verborgenen, versteckt vor Menschen, eine Sünde herumtragen. Oh Geschwister, ich rate Ihnen, tun Sie das nicht. Ich habe letztes Jahr hin und wieder ein bisschen ein verzagtes Herz gehabt für manche Dienste und Gemeinden. Dieses Jahr hat Gott mich so mit Freude und Mut beschenkt. Ich hoffe, dass ich etwas Ihnen weitergeben darf. Auch für die Gemeinden und auch für Sie heute Morgen. Wir haben das Abendmahl ausgeteilt. Ich habe den Text gelesen. Und bevor wir das Abendmahl austeilten, ist der erste Bruder ohne Aufforderung nach vorne gelaufen und sagt, ich habe Streit mit einem Bruder, ich will Ordnung machen. Der zweite lief nach vorne und ich habe auch zu ordnen in meinem Glauben. Und in einer so feinen Weise, darf ich zur Ehre Gottes sagen, leben wir in einem Aufbruch. Und Gott will Großes tun. Wenn wir als Gemeinde anfangen, gar nichts dulden vor meinem Gott, verstecken können wir ja nichts, gar nichts dulden zwischeneinander. Einer der begnadigten Männer Gottes in Deutschland hat einen Evangelist eingeladen. Er sagte, oh, das war eine schwere, aber schöne Woche. Er tat mir leid. Es gab ein schweres Ringen und viel Widerspruch. Am vierten Abend behandelte er ein Thema, das ins Schwarze traf. Hast du Vergebung? Kannst du vergeben? Kannst du um Vergebung bitten? Dieser Abend schlug ein. Das war die Sünde, um die es in unserer Mitte ging. Der Geist Gottes hatte ins Gewissen getroffen und Buße gewirkt. Oh, der Herr will heute Morgen treffen. Er will unser Gewissen treffen und Buße schenken. Hören Sie noch den Satz, das sollte doch uns Mut machen. Und wisst ihr, ich warte auf den Augenblick, wo wir als Brüder Amen sagen und das kommt. Das dürfen wir erwarten im Vertrauen. Und die Gemeinde nicht mehr heimgeht. Wir haben es jetzt an 2, 3 Orten erlebt. Ich war jetzt in Österreich. Welch ein Geschenk, dass die Gemeinde nicht aufsteht und sagt, und wir gehen nicht heim. Ist unser Leben geordnet. Seit jenem Abend war es, als wenn in der unsichtbaren Welt Schleusen aufgezogen wären. Wir haben viel, viel Gemachtes heute. Es wird viel über Gemeindewachstum und Erneuerung geredet. Es wird sogar viel über den Heiligen Geist heute geredet. Und ich sehe dort gewisse Gefahren. Das ein anderes Mal. Aber liebe Gemeinde, es gibt ein echtes Erwecktwerden. Und das glauben wir. Darüber habt ihr viel zu viel Gutes gehört hier in diesem Haus. Mehr darf ich nicht mehr sagen, weil einfach die Zeit läuft. Ich muss jetzt zusammen einfach Ihnen noch etwas Schönes sagen. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Das kann ich Ihnen nicht mehr erklären. Das kann nur der Herr. Der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete. Oh, das Kreuz, ihr Lieben, wo Jesus Christus, unser Herr und Heiland geboren, diese göttliche Liebe, diese triumphierende Liebe, diese suchende Liebe heute Morgen für Feinde und Freunde, dieser Christus, der auferstanden ist, diese Siegeskraft, wo uns Leben und Freude erduldet, haben wir hier in diesem Text, er hat das Kreuz erduldet, die Schande, ihr Lieben, nicht geachtet, als ein Gehängter, als ein Gerichteter, als ein Verbrecher hängt er dort am Kreuz. Und denken Sie, er steht auf von den Toten. Und er lebt. Und er ist ein hoher Priester. Die Bibel sagt es hier. Und hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Und da geschieht etwas. Dein hoher Priester, treu, barmherzig, stark, Du darfst kommen zum Thron der Gnade und Hilfe finden aus meinen Irren und dem Verlust. Jesus, ich komm. Jesus, ich komm. An meines Mittlers liebende Brust. Aus meinem Zagen zum Dankesdrang. Zu dir in dem Sturm, wo immer mir bang. Aus Erdenot zum Jubelgesang. So wie dieser Bruder, der mit 31 Jahren seine Frau verloren hat und seine drei Kinderchen jetzt selber versorgt. So wie diese Schwester, die Christi Freude ausstrahlte, als sie hörte, sie hat Krebs zum Tode. Aus Erdenot zum Jubelgesang. Jesus, ich komm. Jesus, ich komm zu dir. Wer will kommen? Darf ich fragen, sind Menschen hier? Mein Herz bebt vor der Frage, ob noch ein unbekehrter Sünder, verlorener Mensch, der in der Selbstgerechtigkeit lebt, noch hier ist. Jesus zerbricht alle Selbstgerechtigkeit. Jesus zerbricht alle Bravheit und macht dich jetzt zu einem Sünder und du darfst kommen. Jesus, ich komm. Brüder und Schwestern, die wir oft müde, träge wie eine Schnecke geworden sind, wollen wir nicht kommen. Ich habe zufällig heute Mittag einen Dienst. Ich habe Zeit. Kommen Sie und wir reden zusammen. Und wir alle wollen wir nicht den Herrn bitten, dass er uns das gibt, was der Trainer von der Fußballmannschaft sagte. Mein Beruf ist nicht Hobby. Mein Beruf ist nicht Beruf. Mein Beruf ist das Leben. Tag und Nacht brennt ein einziges Feuer. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Hermann Schmelzle mit dem Thema »Die Kraftquellen Gottes gegen Mutlosigkeit und Verzagtheit«. Und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!